Manchmal kommt man in einen Raum und hat das Gefühl, es knistert. Da stehen sich zwei Leute gegenüber oder zwei Gruppen und man merkt, wie sie sich angucken, die Körperhaltung ist und es schwirrt Aggression durch die Luft oder Ablehnung, es knistert. Manchmal ist es auch so, dass wir eine Herausforderung vor uns haben, vielleicht ein Vorstellungsgespräch oder eine Prüfung oder ein schwieriges Konfliktgespräch, dann knistert es vorher schon in uns. In dem Bibeltext, den ich vorlesen will und der dieses Jahr schon ab und zu mal vorkam, knistert es auch zwischen ganz vielen Stellen und Situationen. 1. Mose 16, 1 bis 13 lese ich vor. Abram und Sarai, also noch heißen sie mit den Namen, mit denen sie geboren sind, Abram und Sarai. Im nächsten Kapitel werden sie von Gott her neu bestätigt in ihrer Berufung und dann wird aus Abram Abraham und aus Sarai wird Sarah. Also Abram und Sarai konnten keine Kinder bekommen, da Sarai unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihrem Mann vor, du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat. Aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Magd Hagar. Vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen. Abram war einverstanden und Sarai gab ihm die Ägypterin Hagar zur Nebenfrau, die ihr als Sklavin diente. Sie lebten zu der Zeit schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abram schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie auf ihre Herrin herab. Da beklagte Sarai sich bei Abram, jetzt, wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Sie ist dein Eigentum, erwiderte Abram. Ich lasse dir freie Hand, mach mit ihr, was du willst. In der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie, Hagar, du Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht von meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn, zu ihr, geh zu ihr zurück. Bleib ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael, das heißt Gott hört. Denn der Herr hat gehört, da wie du gelitten hast. Dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Voller Trotz bietet er seinen Verwandten die Stirn. Da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist der Gott, der mich sieht. Also es knistert an ganz vielen Stellen. Es knistert zwischen Abraham und Gott, es knistert zwischen Sarai und Gott. Es knistert zwischen Abram und Sarai, es knistert zwischen Hagar und Sarai oder zwischen Sarai und Hagar. Also wirklich eine ganz menschliche Situation, oder? Kennen wir, denke ich, auch. Am Ende knistert es nochmal, weil Gott angreift. Aber das fühlt sich dann eher an wie ein Wohlgefühl, wie Flattern im Bauch, wie ich bin gesehen, aufgerichtet. Ich bin doch wer, ich bin wertvoll. Und Gott gibt ihr, verspricht ihr, dass sie eine gute Zukunft hat, weil er dafür sorgt und das befähigt sie, sich einer Situation zu stellen, wo sie vorher davongelaufen ist. Also Abraham und Gott. Gott versprach Abraham einen Sohn. Er sagt, geh in ein neues Land und das gebe ich dir und dann wirst du aus dir ein großes Volk werden. Und nun war aber Abraham schon 100 und Sarai 90 und noch gar kein Kind da. Und wenn wir ein Kapitel weitergehen, dann sehen wir, dass Gott sein Versprechen erneuert und verändert die Namen und gibt noch einen Auftrag dazu und sagt, aus dir werden große Völker werden. Und Abraham ist so beeindruckt von dieser Gegenwart Gottes, dass er auf den Boden fällt und sich beugt. Und dann lacht er. Also er hat eine Anbetungshaltung, aber innerlich beugt er sich nicht, sein Herz beugt sich nicht, er lacht über das, was Gott sagt. Jo, woher denn? Ich habe keinen eigenen Sohn. Gott, du machst dein Versprechen nicht wahr, dass du einhältst, das glaube ich dir einfach nicht, das ist lachhaft. Und Sarai geht es genauso, später wird sie auch noch lachen, weil diese Verheißung kommt. Also sie sind Gottes Ruf gefolgt, aber sein Versprechen ist noch nicht erfüllt. Und sie haben auch keine Hoffnung mehr, dass es passiert. Es knistert. Sie sind enttäuscht. Und was machen sie? Sie nehmen das Heft selbst in die Hand. Also Gott, wenn du nicht aktiv wärst, aber wir können auch was. Und ja, ich weiß schon, wie das geht. Sie vertrauen Gott nicht mehr. Und das ist das Gegenteil von Demut. Demut heißt, Gott, ich vertraue dir, dass du deine Versprechen wahr machst. Ich vertraue dir, dass du mich ans Ziel bringst, auch wenn es anders läuft, als ich das gedacht habe und als ich das mir gewünscht habe und als ich mir das vorgestellt habe. Ja, und dann, darauf gehe ich jetzt nicht näher ein, Abraham und Sarai, ne? Sarai sagt, du bist schuld. Dabei hat sie den Vorschlag gemacht. Und so, also es knistert auch zwischen ihnen. Und dann kommt es eben dazu, dass eine Sklavin da war. Das war normale Kultur damals. Das war nichts Besonderes. Und Sklavin sein heißt bis heute rechtlos sein, keinen eigenen Willen zu haben, haben zu dürfen. Sie ist eigentlich nur ein Besitz. Sie Besitz von Sarai, und Sarai bestimmt Hagar zur Leihmutterschaft, was in Deutschland verboten ist und auch richtig so ist. Und im Grunde geht es um eine sexuelle Nötigung. Hagar wird benutzt, damit Sarai und endlich Abraham ein Kind bekommt. Also hier werden Menschen benutzt, ein Mensch wird benutzt, um ein Ziel zu erreichen. Und das kennen wir auch, da will ich aber nur ganz kurz drauf eingehen. Und die Frage ist, benutzen wir Menschen, um unsere Ziele zu erreichen, auch als Gemeinde, damit unsere Gruppe weiter existiert, unsere Dienstgruppe, unsere Gemeinschaft, die wir haben, benutzen wir dazu Menschen? Oder benutzen wir unsere Gemeinde, unser Programm und unsere Gruppen und unsere Ideen dafür, um Menschen zu segnen, dass sie aufblühen können in dem, was Gott ihnen geschenkt hat. Und das ist ein Unterschied. Und im Grunde genommen gehört beides zusammen. Ja, wenn nicht Geschwister dafür gesorgt hätten, dass es die alte Kapelle gibt, die neue Kapelle gibt, die Räume, die wir drüben haben, die ja auch alle erhalten werden müssen, dann könnten wir sie auch nicht mit Inhalt füllen. Aber wenn die Gebäude und wenn das, was wir als Programm haben, wichtiger sind als Menschen, dann sind wir nicht auf der Spur Gottes. Also es wäre Demut, Mut zu denen, an der Stelle zu sagen, okay Jesus, es läuft nicht so, wie wir uns das vorstellen, was ist auf deinem Herzen, wie geht es weiter? Aber hier ist es so, Abraham und Sarai nehmen es selbst in die Hand. Sie benutzen Hagar, um zu ihrem Ziel zu kommen. Und Hagar merkt das nicht, oder es gehörte in die Kultur rein, so zu handeln. Und sie, im Gegenteil, sogar sie fühlt sich aufgewertet. Sie rückt an die Stelle der Ehefrau. Sie, die Rechtlose, die Arbeiterin, die Dienerin, die Sklavin, die nur auf Befehl handeln durfte und keinen eigenen Willen hatte, sie kann jetzt sagen, ich bin wer? Der Ehemann meiner Besitzerin schläft mit mir. Und jetzt bin ich schwanger. Ich bin mehr als Sarai. Ich bin wichtiger. Sie ist auf mich angewiesen. Ich bin wertvoll dadurch. Das fühlt sich gut an. Das fühlt sich richtig gut an. Sie ist nicht mehr die Kleine. Jetzt guckt sie von oben auf Sarai herab. Und sie verachtet Sarai. Das ist die typische Reaktion eines Menschen, der sich klein fühlt und unterlegen fühlt. Nämlich, die anderen sind besser, sie sind schneller, sie sind klüger, sie sind reicher, sie können mehr als ich, sie können besser reden. Ich denke, dass manches davon wir auch kennen, jeder von uns. Denken, hey, an bestimmten Stellen bin ich klein. Und dann versuchen wir Wege zu finden, da rauszukommen, uns da rauszuarbeiten. Und in solchen Situationen, kenne ich von mir auch, ne, dann freut man sich, wenn die besser, klüger, reicher, angesehener sind, man sieht, oh, die haben jetzt auch einen Fehler gemacht. Und das war aber falsch. Wow, die sind auch nicht perfekt. Und ich kann darauf hinweisen. Ich kann das bloßstellen. Also sie haben Macken, sie haben Fehler, sie sind doch nicht perfekt. Und die Folge ist, dass wir genussvoll, davon sind die Zeitungen voll, genussvoll die Fehler und Begrenzungen derer aufzählen, die immer so glänzen. Und mit dem Finger drauf zeigen und auf sie herabschauen und am Küchentisch über sie reden. Also sie verachten. Und sagen, das ist doch unmöglich. Hagar fühlt sich aufgewertet. Und sie, in ihrem Gefühl steht sie jetzt über ihrer Herrin. Und sie verachtet und da fehlt Demut. Bei Abraham und Sarai auch, aber bei ihr auch. Und es knistert. Und Sarai sagt, das lasse ich mir nicht gefallen. Dir werde ich es zeigen. Und also so, ich zeig dir, wer ich bin. Ich zeig dir, wer du bist. Du bist nur Mittel zum Zweck. Das Kind gehört mir und um dich geht es nicht. Und Sarai spielt ihre Macht aus und Abraham stimmt auch noch zu. Wo Demut fehlt, und da geht es darum, die Sache mit der Demut, ne? Das lasse ich mir nicht gefallen, habe ich die Predigt genannt, die Sache mit der Demut. Wo Demut fehlt, da gibt es Verachtung auf der einen Seite, und auf der anderen Seite Schikane und Aggression und Machtspielchen. Alle leiden. Und jetzt sagt Hagar, das lasse ich mir nicht gefallen. Da mache ich nicht mit. Und sie läuft weg. Ich haue ab, sagt sie. Dir werde ich zeigen und ich nehme das Kind natürlich mit. Und dann hast du mich nicht mehr und das Kind hast du auch nicht. Pech gehabt. Edge. Und ich muss die Schikane nicht mehr ertragen. Was tun wir, wenn wir in unangenehmen Situationen sind? Also bei Kollegen, Kolleginnen in der Gemeinde, wenn es da knistert, in der Gruppe, im Mitarbeiterteam, in der Familie. Es gibt vier Möglichkeiten. Ich kann weglaufen, also stell mir mal vor, hier steht ein riesiger Bär, der auf mich zukommt. Ja? Dann ist manchmal eine gute Idee, wegzulaufen. Schnell. Weit weg. Ich kann auch so, ne? Ich kann sagen, mal gucken, wer stärker ist. Wollen wir doch mal sehen. Ich kann in den Kampf gehen. Ein Personaltrainer hat mal erzählt, er hat eine Basketballmannschaft trainiert und hat ihnen gesagt, ihr lauft jetzt mal diese Strecke nicht weit, vielleicht einen Kilometer. Da hinten ist ein Prellbock und da klatscht ihr ab und lauft zurück. Aber denkt dran, in diesem Wald, durch den ihr lauft, da sind Wildschweine, die sind gefährlich. Und dann haben sie hinter einem Busch haben sie einen Mitarbeiter postiert mit einer Kamera. Und er sollte, wenn die vorbeikommen, so, ne, so ein Schweinegeräusch machen. Das waren Basketballspieler, das waren also Nationalspieler auch. Die waren gut trainiert. Und als sie an die Stelle kamen und dann kamen diese Schweinegeräusche und dann sind sie gelaufen. Schnell weg, also geflohen. Dann hat er das Gleiche gemacht mit einem FBI-Team, also gut ausgebildete und trainierte Polizeispezialisten. Und die kamen auch an diese Stelle, dann kam dieses Geräusch mit den Schweinen und dann sieht man nur, wie die Kamera umfällt. Warum? Weil dieser Mann Angst gekriegt hat. Die haben nämlich so da gestanden und gesagt, komm mal her, du Wildschwein. Und der hat dann nachher gesagt, ich wusste ja nicht, ob die noch in den Busch kommen und zu mir. Dann ist er weggelaufen. Also geht auch, ne? Wenn ich mich stark genug fühle. Das Dritte, was wir machen können, wir können weglaufen und Hilfe holen. Und das Vierte, sich totstellen. Das kennt ihr, glaube ich, auch. Ne? Schweigen, betroffen sein. So, hört man mich nicht. Kinder denken, wenn ich die Augen zumache und nichts sehe, sehen die anderen mich auch nicht. Passiert oft auch. Ne? Wir sind wie gelähmt, blockiert, können nichts mehr sagen. Stellen uns tot und hoffen, dass der Bär vorbeiläuft. Hagar läuft weg. Sie ist in der Wüste, sie ist allein, sie ist schwanger, es ist gefährlich. Und in diese Situation hinein kommt Gott und begegnet Hagar durch einen Engel. Und er kennt ihren Namen. Also da kommt, er ist ja ein Fremder, der auf Hagar zukommt und der kennt ihren Namen. Er kennt auch ihren Rang. Er sagt, ich weiß, dass du eine Sklavin bist. Und er sieht ihre Not und er sagt, wo kommst du her, wo gehst du hin? Also er interessiert sich für sie. Er urteilt nicht aus der Ferne. Sagt, sprich doch mal aus, was machst du hier? Wie geht es dir? Und das ist immer wieder die Aufforderung Gottes. Natürlich weiß Gott, wie es uns geht. Aber er sagt trotzdem, sag doch mal, wie es dir geht. Sprich dich doch mal aus bei mir. Wo kommst du her? Wo willst du hin? Bring mir das, was dich bewegt. Und formuliere es, finde Worte dafür. Und er hört zu. Und dann passiert etwas, was mich schon seit Anfang des Jahres beschäftigt. Hagar wird nicht gestreichelt. Also Gott sagt nicht, ach du Arme, das ist ja furchtbar. Du hast aber auch recht. Gut, dass du weggelaufen bist. Das kannst du auch nicht mit dir machen lassen. Sondern Gott sagt, in Luther-Übersetzung sagt, demütige dich, geh zurück. In Hoffnung für alle steht, ordne dich ihr unter. Geh zurück. Und das ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied zwischen gedemütigt werden, ich vermute, dass so gut wie jeder das von uns schon erlebt hat, und sich selber demütigen, sich einordnen, auf Gott hören, wie er sich langführt. Also sich demütigen heißt, ich akzeptiere meine Stellung in dieser Welt, vor Gott, aber auch in den Strukturen dieser Welt. Ich achte die Autorität über mir. Wenn das Abraham und Sarai gemacht hätten, hätte Hagar nicht so gelitten. Wenn sie ihm ihre Not geklagt hätten, sagt Gott, was machst du? Du lässt uns so lange warten, jetzt haben wir keine Hoffnung mehr. Hätte Gott da reinsprechen können. Aber sie haben seinen Plänen nicht mehr vertraut, ihr eigenes Ding durchgezogen und daraus entsteht viel Leid. Und trotzdem, das ist ja das Erstaunliche, geht Gott mit ihnen weiter. Das sehen wir dann in der Folge. Es geht aber auch um menschliche Autorität. Gott hat unsere Welt so eingerichtet, dass wir immer jemanden brauchen, der Verantwortung übernimmt. Und der sich Gedanken macht, wie es funktionieren könnte. Und der Ideen einbringt. Einer auch, der am Schluss sagt, so machen wir es jetzt. Und das wird heute, oder in der Vergangenheit, heute ist es schon wieder anders, sehr in Frage gestellt. Wer Verantwortung übernimmt, das ist keine Ehre mehr. Du weißt genau, du kriegst was vor Schienbein. Du weißt genau, egal wie du entscheidest, Leute werden sagen, das ist aber blöd, was du da sagst. Du weißt genau, du wirst beschossen. Und die Frage ist, können wir hier einen Unterschied machen? Die in der Kultur, die versucht wird zu etablieren, ist es wieder anders. Da sagt man, nein, wir brauchen wieder Leute, die Mut haben zu leiten, aber anders als früher. Nicht so, ich bin der Chef und du tust jetzt, was ich sage, sondern lass uns miteinander einen Weg entdecken, kommunikativ sein, miteinander Pläne entwickeln und dann braucht es trotzdem jemand, der sagt, und so machen wir es jetzt. Und wenn der oder diejenige nicht geachtet wird, dann sagen viele, das tue ich mir nicht mehr an, das lasse ich mir nicht gefallen, macht es doch alleine. Also können wir einen Unterschied machen. Nicht demütigen, und das ist nicht in Gottes Sinne, aber sich selbst demütigen, also sich einordnen, akzeptieren, dass es Strukturen gibt, wo Leute Verantwortung übernehmen. Und schon im Gespräch sein, aber dann auch sagen, okay, ich habe nicht die Verantwortung, ich stelle mich hinter die Leute, die es tun. Und das auch, wenn du nicht gesehen wirst. Auch wenn du den Eindruck hast, ich habe ja nichts zu sagen. Aber zu sagen, Gott sieht mich. Und er wird mir einen Raum schaffen, wo ich leben kann. Also laufe nicht weg, sondern frage nach Gottes Plänen. Was hat er vor? Und natürlich darf ich klagen. Natürlich darf ich sagen, das gefällt mir nicht. Vor Gott darf ich das sagen. Und dann ihn fragen, wie gehe ich damit um, wenn Dinge passieren, die mir nicht gefallen. Und wir sehen an Hagar, Hagar kommt nicht zu kurz. Sie kriegt ein riesiges Versprechen. Auch aus dir wird ein großes Volk kommen. Du wirst einen Sohn bekommen, der soll heißen, Gott hört. Und dann entsteht ein mächtiges Volk, auch aus ihm. Ein großes Versprechen. Du kommst nicht zu kurz, wenn du dich demütigst. Selbst, es wird Segen folgen. Also Hagar macht es so, wie ich gerade beschrieben habe. Sie flieht und sie kommt mit einem Stärkeren zurück. Jetzt hat sie Gott im Rücken. Jetzt hat sie Wert, nicht durch das, was sie selbst geleistet hat oder was sie kann und dass sie da an die Stelle der Herrin treten durfte, sondern sie hat Wert, weil Gott sie gesehen hat. Wir können nur einen Weg der Demut gehen, wenn wir wissen, dass wir wertvoll sind vor Gott. Und wenn wir nicht demütig sein können, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass du nicht weißt, wie wertvoll du bist vor Gott. Und dann ist das die Ebene, wo es darum geht, dran zu arbeiten. Zu sagen, Gott, ich möchte, dass du mir sagst, dass ich wertvoll bin. Und dass ich wichtig bin. Auch wenn Menschen mich übersehen, wenn sie mir nicht Danke sagen, wenn sie mich übergehen bei Aufgaben. Ich schaue auf dich. Bestätige du mich. Mir hat mal jemand gesagt, ein Kollege, habe und kämpfe nicht um deine Stellung. Sondern lass Gott machen, dass er dir einen Raum schafft. Lass Gott machen. Sie kommt, also Hagar kommt mit Gott zurück. Er verändert die Situation nicht, in der sie ist, sondern er macht Hagar stark und richtet sie auf. Er gibt ihr Wert. Und wir können sagen, haben wir so ähnlich in einem Lied gesungen, wenn Gott für mich ist, wer soll da gegen mich sein? Maria Prehan hat eine Geschichte mal erzählt, schon vor längerer Zeit. Manche kennen sie von euch. Sie war in Amerika angestellt bei einem schrecklichen Chef. Sie sagt, der war so schrecklich und ich habe so gelitten. Und habe über ihn geschimpft und schlecht geredet. Und es war einfach furchtbar und sie hat schon ausgedrückt, der war auch schlimm. Und dann hat sie zu Gott gesagt, du musst mich hier rausholen. Das halte ich nicht mehr aus, ich will hier weg. Und dann hat Gott zu ihr gesagt, ja, aber erst, wenn du dich demütigst, zu ihm hingehst und dich entschuldigst für all das Schlechte, was du über ihn erzählt hast. Dann sagt sie, dann bleibe ich bis zur Rente. Also man kann mit Gott schon diskutieren. Am Ende hat Gott sie überzeugt und hat ihr einfach den Mut gegeben, dahin zu gehen. Oder die Demut gegeben. Dann geht sie zu ihrem Chef und sagt, Gott hat mir gesagt, ich soll mich bei dir entschuldigen, dass ich mich so überheblich über dich geäußert habe. Und dann sagt der Chef, jo, hat er recht. Jetzt nochmal so einen drauf. So ein paar Tage, Wochen später passiert Folgendes. Der Chef kommt aus seinem Büro und flucht, weil irgendwas nicht geklappt hat. Und dann steht sie auf und sagt, lieber Chef, ich möchte nicht, dass du den Namen, der mir heilig ist, benutzt, um zu fluchen. War der Chef still und hat nichts mehr gesagt. Nie mehr. Also hat nicht mehr geflucht. Zumindest nicht vor ihr. Also sie hat sich gedemütigt und dann hatte sie Autorität. Auch über ihren Chef. Und er hat sie ernst genommen. Und das ist, wenn Gott uns auffordert, demütig zu sein, macht er uns nicht zu Fußabtretern. Das will er nicht. Sondern er möchte uns an eine Stelle führen, wo wir Autorität haben, aber von innen her. So, ne, das Ei muss von innen geknackt werden. Von außen tut es weh und zerstört es nur. Also es geht darum, sich Gott unterzuordnen, auch menschliche Autorität zu achten. Es ist wirklich wichtig. Wir erleben in der ganzen Gesellschaft, dass nur Konfrontationen da sind und keiner mehr mit dem anderen, mit einem anderen, der anderer Meinung ist, sprechen will, sondern entweder habe ich Recht oder du. Und dann werden Gesetze übertreten dabei. Und es gibt bessere Wege, als in Aggression zu gehen. Ich muss nicht alles gut finden, aber Achtung und Respekt behalten. Und sagen, okay, wenn du Verantwortung bekommen hast von Menschen oder von Gott, dann will ich das akzeptieren. Und dann akzeptiere, wo Gott dich hingestellt hat. Und denk nicht, dass du da versauern musst, weil Gott ein gutes Ziel hat für dich, so wie für Hagar. Gott kann und will segnen. Und das werde ich erleben, wenn ich um meinen Wert weiß. Und deshalb ist es gut, Bibel zu lesen. Deshalb ist es gut, zu beten. Deshalb ist es gut, im Gottesdienst zu sein. Um zu entdecken, ey, Gott sieht mich. Ich bin wertvoll. Er hat einen guten Plan für mich. Ich lese noch zwei Bibelstellen. 1. Petrus 5, Vers 5b bis 6. Werden wir aufgefordert, alle miteinander, bekleidet euch mit Demut. Euch allen gilt, oder nach Hoffnung für alle, euer Umgang miteinander soll von Bescheidenheit geprägt sein. Es heißt ja in der Heiligen Schrift, die Hochmütigen weist Gott von sich, aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Da ist es ein bisschen, das kennen wir anders, das ist ein bisschen schwammig formuliert, nach Luther, bekleidet euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Damit er euch erhöhe. Wenn wir Demut leben, haben wir Gott auf unserer Seite. Wir handeln in seiner Kraft. Wir haben Gottes Geist als Rückenwind. Wer sich Gott unterordnet und Menschen achtet, lebt selbst ein gutes Leben und wird ein Segen für andere sein. Also lass dich durch Demütigungen nicht klein machen, sondern werde stark in Jesus, auf seinem Weg. Und lege menschliche Waffen ab und vertraue auf Gottes Stärke. Und zum Schluss, und da wird es nochmal deutlich, nochmal Philipper 2 auch. Da wird der Weg Jesu beschrieben, als Vorbild für uns. Dass er sich erniedrigt hat, Mensch geworden ist, nicht nur Mensch, sondern für uns gestorben ist. Und darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und einmal werden sich alle vor ihm beugen. Ich lese diese Verse. Philipper 2, ab Vers 3. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen: Jesus Christus ist der Herr. Lass es uns ihm nachmachen. Amen.